Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Israel will offenbar einen jüdischen israelischen Staat im besetzten Westjordanland errichten. Das hat Verteidigungsminister Katz bei einem Besuch im Norden des Palästinensergebiets angekündigt. Das sei eine klare Botschaft an den französischen Präsidenten Macron und seine Partner, sagte Katz. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an. Und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. In Berlin wird das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Zum Jubiläum lädt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab heute zu einem dreitägigen großen Fest ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Auf der ganzen Museumsinsel wird bis Sonntag gefeiert. Es gibt Sonderführungen in den Museen, Workshops und Mitmachaktionen bis in den Abend hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet vom Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper. Zum Jubiläum haben Besucher mit dem regulären Tagesticket Zugang zu allen 6 Museen. Hiermit kommt man ins Alte Museum, ins Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das Pergamon-Museum, das Panorama und die James-Simon-Galerie. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Marzahn 21 und in Tempelhof 23 Grad, in Eberswalde 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und spülwarm. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik. Mit Fanny Tank.
Johannes Held singt Schumann in der Fremde zu Beginn dieser zweiten Stunde Meine Musik, die sich mit dem schweren und zum Teil auch zwiespältigen Erbe des Dietrich Fischer-Dieskau beschäftigt. Schwierig in dem Sinne, dass kein Sänger, keine Sängerin nach ihm an ihm vorbeigekommen ist und er bis heute eine unumgängliche Instanz ist. Vor allem, wenn es um Liedgesang geht. Er hat den Liedgesang geprägt wie kein zweiter und genauso wie bei jeder Darbietung von Casta Diva. Automatisch Maria Callas Stimme im Hinterkopf mitläuft, hat man bei jeder schönen Müllerin oder Winterreise Dietrich Fischer-Dieskau im Ohr, wie er diese Zyklen gesungen hat oder auch nur einzelne Lieder daraus. Johannes Held, den Sie eben gehört haben, begleitet übrigens von Götz Peier, besitzt den Konzertfrack oder einen von Fischer-Dieskaus Konzertfracks. Über günstige Bekanntschaften in den USA fiel ihm der eines Tages über die zweite Ehefrau Fischer-Dieskaus in die Hände und er durfte ihn behalten. Dabei ist Johannes Held zum Beispiel gar nicht so ein immenser Dieskau-Verehrer. Er vertritt die Auffassung, dass zu starke, zu große, zu dominante Vorbilder der Entwicklung der eigenen Stimme vielleicht auch hinderlich sein können, zumindest wenn sie zum einzigen Weg erkoren werden, so nach dem Motto, so muss man das machen, sonst ist es nicht gut. Johannes Held hat mal erzählt, dass er mit dieser Ausschließlichkeit, die viele vor allem auch Hörer seit Dieskau in Bezug auf das Lied an den Tag legen, so seine Probleme hatte, weil manche dann einfach nicht mehr offen für andere Ansätze sind. Ich glaube, gerade erleben wir eine Zeit, in der man wieder viel auf neue Impulse hört in der Liedwelt und in der auch endlich wieder einige herausragende Stimmen regelmäßig Liederabende geben. Eine davon ist der Bariton Konstantin Krimmel, letztes Jahr als Sänger des Jahres ausgezeichnet worden und zweifelsohne eine Stimme, die hängen bleibt.
Des Tages laute Stimmen schweigen und dunkeln Und fern.
Franz Liszt, des Tages laute Stimmen schweigen. Das war Konstantin Krimmel, begleitet von Daniel Heide. Ich finde dieses Lied irgendwie passend in einer Sendung zu Dietrich Fischer-Dieskau, weil es, glaube ich, genau diese lauten Stimmen des Tages waren, die er immer versucht hat, von sich fernzuhalten, indem er sich eben nicht zerstreut oder Audienzen außerhalb seines Unterrichts gegeben hat. Er galt ja als sehr streng, auch als unangenehm in mancherlei Hinsicht. Ich habe bei weitem nicht nur Gutes über ihn gehört von seinen Schülern. Das muss schon auch ein spezielles Klima gewesen sein, in dem er so manche Meisterklasse oder einzelne Schüler gemaßregelt hat. Nichtsdestotrotz hat fast jeder Wesentliches gelernt, vielleicht auch noch nicht mal so sehr im Unterricht selbst als vielmehr, so hat es mir Daniel Heide zumindest mal beschrieben, an der Art, wie Dieskau auf der Bühne sich benommen hat und sich gehalten hat, an seiner Haltung. Daniel Heide hat mal gesagt, sobald der einen Fuß auf die Bühne gesetzt hat, war man da, klebte an ihm und das ohne, dass er sich je einer ausladenden, übertriebenen Geste bedient hätte, ganz im Gegenteil. Es waren minimalste Bewegungen, vor allem Mimik und Körperspannung, mit der er es geschafft hat, auch ohne einen einzigen Ton zu singen, die Luft zum Flirren zu bringen. Das überträgt sich sogar auf DVD. Diese absolute Perfektion im Auftreten und vor allem, wenn man mal drauf achtet, in den Pausen zwischen den Worten. Sie hören jetzt nochmal Dietrich Fischer-Dieskau selbst mit dem Schubert-Lied Vollendung.
Wenn ich einst das Ziel errungen habe, in den Lichtgefilden jener Welt, heil der Träne dein.
Wenn das nicht zu einem Dieskau-Jubiläum passt, Vollendung von Franz Schubert, Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Auch der Schweizer Bariton Aeneas Humm, der in diesem Programm ja fast schon ein alter Bekannter ist, hat mir gestern noch spontan einen kleinen Dieskau-Text eingesprochen. Folgendes sagt er über das Erbe des Dietrich Fischer-Dieskau.
Dietrich Fischer-Dieskau ist für mich nicht nur der, würde ich sagen, größte Bariton aller Zeiten. Er ist einfach auch ein Sänger gewesen, der den Text so behandelt hat, dass man das Gefühl hat, nur schon die Wörter, wenn man sie spricht, klingen nach Musik. Er hat wirklich diesen tieferen Sinn in der Musik kultiviert und ich glaube, dass er Generationen inspiriert hat und Generationen noch inspirieren wird, Lieder, das deutsche Lied vor allem, anders wahrzunehmen als eben nur ein Lied, sondern als Kunstwerk. Und Dietrich Fischer-Dieskau ist für mich also ja, ein gigantischer Musiker. Und ich bin unglaublich traurig, dass ich ihn nie kennengelernt habe. Ich war zu jung noch, aber seine Aufnahmen sind natürlich ein Dokument, von dem wir Gebrauch machen und auch Gebrauch machen sollten, denn sie sind wunderbar.
Aeneas Humm über Dietrich Fischer-Dieskau, dessen 100. Geburtstag wir in dieser Woche feiern. Auch ich hier in meine Musik mit der fortfolgenden Generation. Hier ist Aeneas Humm.
Dunkelt erquickend Tal und Höh, der Stern.
Liebe funkelt, sanft wandelt in dem See. Verstummt sind in den Zweigen die Sänger der Natur, geheimnisvolles Schweigen ruht auf der Blumenflut. Ach, mir nur schließt kein Schlummer die müden Augen zu, komm, lindre meinen Kuss, du stiller Gott der Ruhe. Sanft trocknen ihr die Tränen, gib süßer Freude Raum. Komm, täusche hold mein Sehnen mit einem Wunder. Zaubere meinen Blicken die Holde, die mich flieht. Lass mich ans Herz sie drücken, das edle Lied entglüht. Du Holde, die ich meine, wie sehn ich mich nach dir. Erscheine und lächle Hoffnung mir.
Sehnsucht, ein Lied von Beethoven, gesungen von Eneas Hum, begleitet von der Liedpianistin Doriana Chakarova vom Album Libertas, das erst kürzlich erschienen ist. Wenn ich an Dietrich Fischer-Dieskau denke, dann denke ich auch an meinen Großvater, bei dem ich diese Stimme zum allerersten Mal gehört habe. Er war ein Verehrer des Sängers und ich weiß noch, dass ich die Stimme beim allerersten Hören etwas manieriert fand. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, warum mein Großvater nun ausgerechnet diesen Sänger so faszinierend fand. Die Lieder klangen für meine Kinderohren immer ein bisschen gestelzt und der Gesang so überengagiert, etwas übertrieben artikuliert. Es hat dann eine Weile gedauert, aber nicht lange. Ich glaube, spätestens als ich mich dann auch mit mehr Lyrik und den zugrunde liegenden Liedertexten beschäftigt hatte, habe ich verstanden, was diesen Sänger vor allen anderen ausgezeichnet hat. Es war nicht zuletzt auch die Behutsamkeit und die große Demut vor dem geschriebenen Wort, das im Kunstlied ja vor dem Gesungenen kommt, die Hingabe an das Wort, an die Sprache, die wir alle, die wir im Radio arbeiten, die wir Texte schreiben, die wir uns gern unterhalten, lieben und die im Kunstlied eben eine Überhöhung erfährt, auch erfahren muss. Ansonsten funktioniert das ganze Genre nicht. Wie schön Sprache sein kann, hört man, wenn Fischer-Dieskau singt.
Nach Jesus.
Es ist zwar erst nachmittags, aber wenn es so richtig schön werden soll, muss man gern Abend gucken im Kunstlied. Dietrich Fischer-Dieskau und Jörg Demus Klavier. Ein Sänger, der zu Dieskaus direkten Erben gehört, also wirklich der Generation nach ihm angehört und stark durch ihn beeinflusst ist, ist Christoph Prégardien. Prégardien gehörte zu denen, die sich Fischer-Dieskau noch regelmäßig in Liederabenden oder auf der Opernbühne anhören konnten, was natürlich ein Geschenk ist. Und er ist ein Sänger, der wie Fischer-Dieskau ein Meister der eleganten Diktion ist. Ich habe ihn zuletzt in einem Liederabend bei der Schubertiade in Schwarzenberg gehört und auch gesprochen in einem langen Interview. Er singt Ihnen jetzt auch ein Lied zum Abend, die Abendempfindung.
Abend ist's, die Sonne ist verschwunden. Strahlt Silberglanz. So entfliehen des Lebens schönste Stunden, fliehen vorüber wie im Tanz. Bald entflieht des Lebens bunte Szene, und der Vorhang rollt herab. Aus ist unser Spiel des Freundes Träne fließet schon auf unser Grab.
Westwind leise eine stille Ahnung zu. Schließ ich dieses Lebens Pilgerreise, fliege in das Land der Ruhe. Werd ihr dann an meinem Grabe wahr, trauernd meine Asche sehn, dann, o Freunde, will ich euch erscheinen und wir Himmel auf euch wehn. Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke mir ein Veilchen auf mein Grab und mit deinem seelenvollen Blicke sieh dann sanft auf mich herab, sieh dann sanft auf mich. Weih mir eine Träne und ach, schäme dich nur nicht, sie mir zu weinen, o sie wird in meinem Diademe dann die schönste sein, o sie wird in meinem Diademe dann die schönste Perle sein, sie wird die schönste.
Mozarts Abendempfindung, Christoph Brigadier und Michael Gies, ein seit Jahren eingespieltes Liedduo, von denen es in dieser Beständigkeit gar nicht mehr so viele gibt. Christoph Brigadier hat mal zu mir gesagt, dass je älter man wird, desto mehr Lieder über den Abend finden sich im Konzertprogramm. Das liegt natürlich an der dichterischen Doppelbedeutung des Abends, der mit seinem Abendrot oder Blau oder Schwarz und mit seinen sanften, leicht melancholischen Empfindungen immer auch schon auf den Lebensabend verweist. Apropos, jetzt kommt eine Art auskomponierter Lebensabend, jedenfalls in Teilen, zumindest kann man das in der Rückschau so hören, aus Schuberts Schwanengesang das Stück Abschied, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau, und es begleitet nochmal Gerald Moore.
Ade, du Mutter, du fröhliche Stadt, ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten entscheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade, du Mutter, du fröhliche Stadt, ade. Ade,
ihr Bäume, ihr Gärten so grün. Adieu. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, bei schallenden Tönen mein Abschiedsgesang. Wie habt ihr ein trauriges Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. So wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Mägdlein dort, ade. Was schaut ihr aus blumenumduftendem Haus mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüßig und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, ade. Ihr freundlichen Mägdlein dort, ade. Sonne, so gehst du zur Ruhe. Ade. Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold. Wie bin ich als Sternlein am Himmel so hold? Durchziehen wir die Welt auch weit und breit. Ihr gebt überall uns das treue Geleit. Ihr gebt überall uns das treue Geleit. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruhe. Ade. Du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein und ladest so freundlich ins Hütchen uns ein. Vorüber lach mit ich so manches Mal und wär es denn heute zum letzten Mal, und wär es denn heute zum letzten Mal, ade. Du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Verhüllet euch grau, ade. Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sternen mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, wollt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei? Was hilft es, wollt ihr mir noch so treu? Ade. Ihr Sterne verhüllt euch grau.
Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Eine Sondersendung heute in Meine Musik, und sie endet mit dem für mich schönsten Lied, das vielleicht je geschrieben wurde. Viele haben es gesungen, viele haben es schön gesungen, aber nur wenige haben ihm die volle und bedingungslose Tiefe entlockt, die es für mich zumindest hat. Ein Lied, das alles sagt. Mehr geht nicht. Ich bin Fanny Tank und freue mich auf morgen, denn morgen wird die Sonne wieder scheinen.
dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen sie wieder eilen inmitten dieser Sonne.
Thank you.
Radio 3. Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hat sich seit ihrer Gründung 2015 bundesweit einen Namen gemacht, als bürgernahe Sammelstelle und als Dokumentationszentrum für antisemitische Übergriffe, auch solche, die strafrechtlich nicht relevant sind. Die Zahlen und Berichte von RIAS werden von PolitikerInnen und JournalistInnen gern zitiert. Nun hat ein israelischer Journalist eine Studie veröffentlicht, die die Arbeit von RIAS scharf kritisiert. Thomas Klatt berichtet.
Die Arbeit an dem 60-seitigen Bericht wurde bereits im September 2023 abgeschlossen. Doch veröffentlicht hat sie der israelische Journalist Itai Mashiach erst jetzt. Antisemitismus-Monitoring in Deutschland auf dem Prüfstand. Ein Bericht über die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS. Darin schwere Vorwürfe.
Hinsichtlich des wichtigen Anliegens, Antisemitismus in Deutschland zu dokumentieren, stellt der Bericht einen Mangel an Transparenz fest, wodurch in Frage gestellt wird, ob RIAS überhaupt klare und nachvollziehbare Daten liefern kann.
Für Außenstehende sei nicht nachvollziehbar, was genau unter die Kategorie Antisemitismus falle. Da RIAS seine Quellen schütze, von Antisemitismus betroffene Personen somit anonym bleiben, könne man die in den Berichten geschilderten Fälle nicht nachvollziehen. Daniel Pönsken, leitender wissenschaftlicher Referent beim RIAS-Bundesverband, hält dagegen.
Dass wir eben aus verschiedenen Gründen diese Daten nicht vollkommen offenlegen können. Das ist zum einen dem Wunsch der Meldenden und Betroffenen von antisemitischen Vorfällen geschuldet. Und wir sind auch aus einer rechtlichen Perspektive gezwungen, die Vorfälle also sehr stark zu anonymisieren. Das ergibt sich einmal aus Datenschutzbestimmungen, aber auch aus presserechtlichen Bestimmungen.
Eine weitere Kritik: RIAS würde wie ein Robotsystem jede Kleinigkeit als Antisemitismus werten, ohne den Kontext zu beachten. Etwa wenn Palästinenser Schlüssel zeigten, um auf die Vertreibung aus ihren Häusern im israelisch-arabischen Krieg von 1948 zu erinnern. Die Darstellung des Schlüssels allein sei aber gerade kein Zeichen von Antisemitismus, sagt RIAS-Mitarbeiter Pönsken. Es komme auf den Kontext an.
Neben diesen Schlüsseldarstellungen wurden eben weitere Äußerungen getätigt, die wir als antisemitisch erfassen, wenn der Kontext nicht dagegen spricht. Und das waren Äußerungen wie From the river to the sea, Palestine will be free.
Weiterer Vorwurf, egal ob in Reden oder in Theaterstücken, jede Kritik an Israel werde als Antisemitismus gewertet. Letztlich gehe es RIAS gar nicht um die Bekämpfung von Antisemitismus. So heißt es in dem RIAS-kritischen Bericht.
Ein Großteil der Arbeit von RIAS konzentriert sich auf die Delegitimierung pro-palästinensischen Engagements und die Verunglimpfung von Merkmalen palästinensischer Identität. Gleichzeitig verbreitet RIAS in Publikationen einseitige historische und politische Narrative, die Israels Militärbesatzung sowie die Handlungen seiner rechtsgerichteten Regierung legitimieren.
Das aber sei eine infame Unterstellung, sagt RIAS. Ebenso der Vorwurf, man schaue immer nur auf den israelbezogenen Antisemitismus und weniger auf den von rechts. Für Benjamin Steinitz, Gründer und Geschäftsführer von RIAS, reiht sich der nun erschienene Bericht ein in eine lange Kette von Versuchen, die Arbeit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus schlecht zu reden.
Die öffentliche Diskreditierung unserer Arbeit findet von Anfang an statt. Politische Akteure sowohl aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus dem anti-israelischen Aktivismus versuchen, regelmäßig unsere Arbeit öffentlich zu diskreditieren. Wir haben als RIAS von Anfang an einen 360-Grad-Blick. Das heißt, alle gesellschaftlichen, politischen Milieus werden von uns dokumentiert. Natürlich fühlen sich Akteure davon angegriffen, weil sie mit antisemitischen Aussagen auffallen.
RIAS sei für jede konstruktive Kritik dankbar. Und sicher ließe sich der ein oder andere Fall auch anders bewerten. Wer aber die Arbeit von RIAS im Ganzen schlecht rede, schade den Betroffenen.
Die Arbeit, die wir machen, verfolgt vor allem eine Sichtbarmachung des Antisemitismus aus den Perspektiven der Betroffenen von Antisemitismus. Eine Diskreditierung unserer Arbeit bedeutet in dem Fall auch einen Angriff auf die Unterstützung für Betroffene von Antisemitismus in unserer Gesellschaft.
Kritik an der Arbeit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, und die Antwort der Organisation darauf, Thomas Klatt berichtete. Eigentlich fährt die MS Goldberg unter Brücken hindurch. Gestern hatte das Theaterschiff sie auf der Bühne. Gescharim, zu Deutsch Brücken, heißt nämlich das Stück, das anlässlich des 60-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland an 2 Tagen auf dem Schiff gespielt wurde. Zurzeit liegt die MS Goldberg in Potsdam vor Anker und hatte gestern kostenfrei eingeladen, einem Pianisten und einer bildenden Künstlerin bei ihrem Konzert mit Live-Performance zuzuschauen. Miron Tenenberg war dabei.
Energisch beginnt der Pianist und Komponist Itai Dvori das erste Stück des Abends, Why Did It Have to Happen? Im Publikum viele Menschen mit der gelben Bring Them Home-Schleife, die dort vor allem für den Wunsch und die Forderung steht, die restlichen israelischen Geiseln aus Gaza zu befreien. Itai Dvori allerdings hatte mit dem Titel »Warum musste es passieren?« ursprünglich gar nicht den 7. Oktober im Sinn gehabt. Ihm ging es eher um alltägliche Missgeschicke. Aber
in diesem Kontext dieses Konzerts, als ich es niedergeschrieben habe, kamen mir Bilder, kamen mir Gefühle, die ich schon mit dieser Fassungslosigkeit des 7. Oktober zu tun hat. Also ich habe schon daran gedacht. Es war mir einfach ein Bedürfnis, etwas dazu zu spielen.
Es folgen Ausschnitte aus Dvoris Comic-Konzerten, bei denen er auf die Leinwand projizierte Comicstrips zeigt und diese musikalisch begleitet. Es geht um die Geschichte der jungen Berliner Schauspielerin Hannah Maron, die während der NS-Zeit 12-jährig mit ihrer Mutter ins junge Tel Aviv auswandert. Gefolgt von einer Geschichte aus dem heutigen Tel Aviver Alltag zwischen Kinderbetreuung, Supermarkt und Netflix. Im zweiten Teil nimmt dann die Künstlerin Nicole Schneider mit ihrem Tablet zwischen Piano und Staatsflaggen Platz.
Nicole und ich haben für dieses Programm nach Gemeinsamkeiten, aber auch nach Unterschieden zwischen israelischen und deutschen Kultur gesucht. Sehr schnell sind wir auf die Sprachen gestoßen. Sprachen sind Kultur, Sprachen sind Brücken.
Die Brücken spannen sich jetzt zwischen den beiden Kunstschaffenden. Sie schauen einander an, kommunizieren und beginnen miteinander zu spielen. Zu Fanny Hensels Allegretto, einigen Miniaturen, in denen ähnliche Redewendungen beider Sprachen vorgestellt werden, und etwas längeren Kompositionen zeichnet Nicole Schneider digitale Bilder, die live auf die Bühnenleinwand projiziert werden. Ein Stück handelt von dem Botaniker und Pionier der Hebräischen Universität, Michael Evenari, der eine vergessene Wüstenbewässerungstechnik wiederentdeckt hat. Dazu zeichnet Nicole Schneider mit dicken, kreideartigen, digitalen Pinselstrichen und lässt die Szenerie von Nacht zu Tag erleuchten. Es regnet, die wüstentypischen Sturzfluten überschwemmen das Bild und die spezielle Bewässerung über Terrassenanbau wird angedeutet. Die Performance wird von beiden Kunstschaffenden auf der Bühne größtenteils improvisiert. Und das klappt hervorragend, denn sie ergänzen sich. Niemand stiehlt der anderen Person die Show.
Es ist eigentlich wirklich Improvisation. Also die Töne sind nicht geschrieben, kein Plan. Also
wir haben eine Dramaturgie. Du hattest schon ein Ziel, war eine Dramaturgie.
Wir haben eine Dramaturgie. Dramaturgie haben wir. Genau. Hast es.
Michaela Schramm von der MS Goldberg unterstreicht das Gemeinsame.
Uns vereint wirklich, und das ist so wichtig wie niemals zuvor, dass wir Vorbehalte und Vorurteile versuchen abzubauen. Und da hilft, an Musik zu erinnern, an Menschen zu erinnern und aufzuzeigen, dass wir diese Erinnerung nicht vergessen dürfen, weil wir nur so eine Gegenwart und eine Zukunft haben.
Nach zweimaliger Rundtour durch Brandenburg hat der Ministerpräsident des Landes, Dietmar Woidke von der SPD, die MS Goldberg erneut eingeladen. In Potsdam fand nun die Premiere des Programms Brücken Gescherim statt.
Im Juni liegt das jüdische Theaterschiff MS Goldberg am Havelufer vor Anker, und zwar bei der Dischinger Brücke Ruhlebener Straße. Weitere Aufführungen von Gescherim in diesem Sommer werden im Programm der MS Goldberg im Internet bekannt gegeben. Für uns berichtete Miron Tinnenberg. Und das war Shalom. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit aktueller Kultur. Das nächste Shalom in 14 Tagen um die gleiche Zeit auf Radio 3.
Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid, Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser